vorbereitet auf Grundlage von Material, was eben die Micha-Initiative für den diesjährigen Micha-Sonntag zur Verfügung gestellt hat. Und das Thema heute ist Handeln in Hoffnung. Handeln in Hoffnung. Auch die Predigt, das Predigtskript wurde von Micha Deutschland vorbereitet, ausgearbeitet hat es eine junge Theologin und ich halte mich weitgehend an diese Vorlage und habe sie aber noch ein bisschen angereichert oder abgewandelt mit persönlichen Dingen. Handeln, etwas in die Hand nehmen, die Dinge nicht so lassen, wie sie sind, neue Impulse setzen. Etwas anstoßen, zeigen, wer ich bin und wofür ich einstehe. Lass mal was machen. Hoffnung, sich öffnen für eine neue Weite, eigene Grenzen überwinden, weitergehen, weiter denken, weiter sehen. Hoffnung als Weitblick. Lass mal handeln, als glaubten wir wirklich, was wir sagen und singen. Lass mal so tun, als würden wir die Furcht nicht haben. Lass mal Bilder malen in utopischen Farben. Lass mal so tun, als würden wir glauben, dass es doch anders wird. Lass mal so tun, als bedeutet diese Zimmermannssache mehr. So bringt es Marco Michalsek in Worte. Dieser Zimmermann, Jesus von Nazareth, hat etwas angestoßen in unserer Welt, hat neue Impulse gesetzt, hat die Dinge nicht so gelassen, wie sie sind in unserer Welt, hat mit Vollmacht gehandelt als Gottes Sohn. Wer ihm nachfolgt, kann in Hoffnung handeln. Hoffnung als Weitblick. Ich höre auf die Geschichten, die von Jesus erzählt werden, und ich stelle mir Fragen, die mich aus meiner Komfortzone, aus meinem Wohlfühlbereich holen, die über meine bisherige Perspektive hinausgehen. Im Markus-Evangelium wird die Geschichte von einer griechischen Frau, einer Syrophönizierin, erzählt, die zu Jesus kommt. Ihre Tochter ist schwer krank und sie kommt zu Jesus, weil sie Heilung für ihre Tochter erbittet. Eine Mutter, die für ihre Tochter kämpft. Sie lässt sich nicht so leicht entmutigen. Sie handelt aus Liebe und Hoffnung. Die Geschichte steht in Markus 7, Vers 25 bis 29. Sie kam zu Jesus, also die Frau kam zu Jesus, warf sich ihm zu Füßen und bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Die Frau war keine Jüdin, sondern eine Syrophönizierin. Jesus antwortete ihr, zuerst müssen die Kinder versorgt werden, die Israeliten. Es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Das ist eine harte Antwort, die Jesus der Frau gibt. Ein rauer Tonfall, als wäre die Frau nicht wichtig, als gehöre sie nicht dazu. Er will sie wegschicken wie ein Hund? Jesu Blick ist an dieser Stelle nur auf die Kinder Israels gerichtet und geht nicht darüber hinaus. Die Frau gehört nicht zum Volk Israel, sie ist eine Außenseiterin. Hat Jesus hier wirklich keinen Weitblick oder will er die Frau testen? Auf jeden Fall lässt sie sich nicht so leicht abschütteln. Ihre Not ist groß und ihre entschlossene Hoffnung auch. Sie widerspricht und fordert dabei erst einmal gar nicht viel. Sie möchte nur ein paar Krümel abhaben. Und sie argumentiert für die Rettung ihrer Tochter. Ja, Herr, erwiderte die Frau, und doch bekommen die Hunde die Krümel, die den Kindern vom Tisch fallen. Damit hast du recht, antwortete Jesus. Du kannst nach Hause gehen. Ich will deiner Tochter helfen. Der Dämon hat sie bereits verlassen. Und tatsächlich, als die Frau nach Hause kam, lag ihre Tochter friedlich im Bett. Der Dämon hatte keine Macht mehr über sie. Eine verwickelte Geschichte ist das. Von wem geht in dieser Geschichte die Hoffnung aus? Von Jesus oder von der Frau? Die Frau setzt alle ihre Hoffnung in das Wirken Jesu. Jesus beharrt nicht auf seiner Meinung, sondern lässt sich mit Hartnäckigkeit und guten Argumenten umstimmen. Wenn Hoffnung als Öffnung verstanden wird oder als Weitblick, dann ist es ein beidseitiges Hoffnungsgeschehen. Die Frau weitet die Perspektive von Jesus. Sie öffnet ihn, sodass er auch sie, die Außenseiterin, in den Blick nimmt. Und Jesus gibt der Frau Hoffnung, indem er ihre Tochter gesund macht und sie von den Fesseln des Dämons befreit. Wer handelt in dieser Geschichte? Jesus handelt, indem er sich auf ein Gespräch einlässt und die Tochter erlöst. Und auch die Frau lässt nicht einfach alles geschehen, sondern sie handelt ganz aktiv und bewusst. Sie lässt sich nicht von ihrer Hoffnung abbringen, weil sie aus einer großen Kraft heraus handelt, aus der Liebe zu ihrer Tochter. Und bevor wir noch weiter über Hoffnung sprechen, möchte ich darüber nachdenken, was eigentlich Handeln bedeutet. Und dazu einen kurzen theoretischen Ausflug. Was tun wir, wenn wir handeln? Die Philosophin Hannah Arendt unterscheidet zwischen Handeln und sich verhalten. Wenn wir uns verhalten, und das tun wir wahrscheinlich oft, dann tun wir Dinge, die von uns erwartet werden. Wir verhalten uns so, dass wir möglichst nicht auffallen, sondern in der Gesellschaft mitschwimmen. Wir gehen vielleicht ins Kino, ins Theater, ins Konzert, fahren in den Urlaub, posten Bilder davon in sozialen Medien. Wir feiern Geburtstag, Festtage. Vielleicht gehen wir sogar in den Gottesdienst. All das können wir machen, ohne wirklich überzeugt davon zu sein, ohne dass es etwas mit uns zu tun hätte, sondern weil das so üblich ist. Sehr viele Dinge tun wir einfach deswegen, weil wir uns nach den vorgegebenen Erwartungen verhalten. Nach Hannah Arendt ist dieses sich verhalten etwas anderes als zu handeln. Beim Handeln zeigen wir etwas von unserer Person. Da haben wir Kontakt zu uns selbst. Wir mischen uns ein in das Geschehen dieser Welt, indem wir uns zeigen mit dem, was wir sind und wofür wir stehen, woran wir glauben. Wir zeigen uns mit unseren Stärken und Schwächen. Wir handeln aus einem tieferen Selbst heraus. Und dabei machen wir uns auch ein Stück weit angreifbar und verletzbar. Nach Hannah Arendt brauchen wir in demokratischen Gesellschaften genau das: Personen, die ihre Persönlichkeit nicht verstecken, sondern sie zeigen und sie aktiv in das Weltgeschehen einbringen. Und auch Sprechen ist dabei ein wichtiger Teil unseres Handelns. Denn auch wenn wir sprechen, zeigen wir etwas von unserem Inneren, werden wir für andere sichtbar und hörbar. Wir bleiben nicht mehr unerkannt, sondern werden greifbar als Menschen mit bestimmten Zielen, Hoffnungen, Positionen. Und das ist ein durchaus höchst politisches Geschehen, ein einschneidendes Ereignis, wenn wir beginnen, uns sprechend und handelnd in diese Welt einzuschalten, wenn wir beginnen, neue Impulse zu setzen. Der Zimmermann Jesus von Nazareth war ein Mensch, der gehandelt hat. Er hat sich in seinem Sprechen und Handeln selbst offenbart. Er hat sein wahres Selbst gezeigt, als er geheilt hat und als er vom Reich Gottes sprach. Und er wurde durch sein Wirken für andere als Gottes Sohn und Messias sichtbar. Jesus, der Gesalbte Gottes, hat aus Gottes Vollmacht gehandelt und aus der Erkenntnis, dass alle Menschen von Gott geliebte Wesen sind. Noch einmal zurück zu der Syrophönizierin. Auch sie handelt, indem sie sich als Person zu erkennen gibt. Sie gibt nicht vor, zum Volk Israel zu gehören. Sie zeigt sich gerade in ihrer Rolle als nicht zugehörig zum Volk Israel. Sie macht sich dadurch angreifbar und genau damit verändert sie etwas. Jesu Blickfeld öffnet sich für diese am Rand der Gesellschaft stehende Frau oder gar nicht als dazugehörige Frau. Die persönliche Begegnung zwischen zwei ehrlich miteinander sprechenden und handelnden Menschen verändert etwas. Diese Geschichte wurde als Predigtext ausgesucht, weil sie von Theologen aus dem globalen Süden häufig aufgegriffen wird. Sie lassen ihre Stimme hörbar werden, die bisher überhört wurde. Sie argumentieren wie die syrophönizische Frau. Sie argumentieren dafür, endlich gesehen und gehört zu werden. Sie erzählen von ihrer Erfahrung von Unterdrückung und Ausgrenzung. Sie kämpfen dafür, dass ihre Perspektive wahrgenommen wird und dass wir zu einer globalen Theologie finden, anstatt immer nur westeuropäischen Positionen zu folgen. Und diese globale Perspektive, die fehlt uns hier in Deutschland häufig in verschiedensten Bereichen. Und ja, da müssen wir nur die Klimapolitik anschauen. Wie sehr bewegen uns schwere Unwetter, Überschwemmungen und Dürren, die seit einigen Jahren vor allem in ostafrikanischen Ländern herrschen, in Ruanda und Uganda zum Beispiel? Wie sehr haben wir die Menschen in Nicaragua oder Honduras im Blick, deren Böden durch den Klimawandel schon jetzt viel zu trocken sind? Berührt uns die Flutkatastrophe in Pakistan? Haben wir schon einmal direkt mit einem Menschen gesprochen, der akut von der Klimakrise betroffen ist, vielleicht sogar seine Heimat verlassen musste? Für mich ist diese globale Perspektive, die einen weiten Horizont einschließt, eine Form von Hoffnung. Hoffnung verstanden als Öffnung und über die eigene Perspektive hinausgehend. Aber die Klimakrise erfordert noch eine weitere Dimension der Hoffnung. Nicht nur globales Denken und Erfahrungen derer zu hören, die ich sonst nicht höre, sondern es ist auch ein Blick in die Ferne nötig, in die Zukunft. Hoffnung ist für mich eine Perspektive, die in die Ferne reicht. Sie macht langfristige Wünsche und Ziele auf, Fernziele, die jetzt noch nicht erreichbar sind. Aber die Perspektive ist da. Ich denke nicht nur an heute und morgen, sondern mein Blick geht sehr weit in die Zukunft. Ich denke an nicht weniger als die Verwirklichung vom Reich Gottes. Ich vertraue Jesu Ankündigung vom Reich Gottes. Es ist schon im Entstehen. Und das wird auch bedeuten, dass die sozial-ökonomische Wende kommen wird. Ein neues Miteinander von Mensch und Tier wird entstehen. So beschreibt es die Bibel. Und daran traue ich mich zu glauben und dafür will ich handeln. Hoffnung ist nichts, was unangenehme Wahrheiten verdecken will oder mich ablenkt von dem, was nicht gut ist. Doch ich soll mich über die aktuellen Klimaprognosen informieren. Genau das ist auch meine Aufgabe als Christin in dieser Welt, glaube ich. Aber die Hoffnung weitet meinen Horizont. Es wird nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Mein Horizont ist getragen von Gottes Wirken. Das ist für mich Hoffnung. Was kann ich tun? Wie kann ich handeln? Zum Beispiel mit Menschen sprechen, die eine andere Perspektive haben als ich und damit zu einer neuen, wertschätzenden und respektvollen Gesprächskultur beitragen. Und mich mit denen verbinden, die eine globale Gerechtigkeitsperspektive demokratisch verwirklichen wollen. Handeln in der Nachfolge Jesu bedeutet auch, dass ich mich als Christin zeige, als Person, die für etwas einsteht, die an etwas glaubt, von etwas träumt, die starke, vielleicht utopische Bilder für unsere Erde malt, die daran glaubt und dafür sorgt, dass niemand verloren geht, dass Gott alle Menschen als seine geliebten Kinder ansieht und annimmt. Lass mal daran glauben, dass es doch anders wird. Ich möchte euch von zwei Orten erzählen, die ein Handeln in Hoffnung konkretisieren. An diesen Orten ist durch bewusstes Handeln von Einzelnen oder vielen etwas entstanden, was neue Perspektiven ermöglicht. Es sind Hoffnungsorte, an denen Gottes verändernder Geist weht. Und der eine Hoffnungsort ist das Grüne Band, was sich in einer Länge von 1400 Kilometer quer durch Deutschland schlängelt, von der Ostsee bis nach Sachsen. Der ehemalige Todesstreifen, der mit dem Mauerbau in Deutschland errichtet wurde. Fast 40 Jahre lang war dieser Streifen von Stacheldraht, Wachtürmen und bewaffneter Grenzpolizei hermetisch abgeriegelt. Menschen aus der ehemaligen DDR wurden von ihm eingesperrt. Ihn zu überqueren war eine Todesgefahr. Nur wenigen gelangen die Fluchtversuche. Die friedliche Revolution, in der christliche und kirchliche Gruppen eine tragende Rolle gespielt haben, hat alles verändert. Nach der Wiedervereinigung ist dieser Streifen unter Naturschutz gestellt worden. Stacheldraht und Wachposten wurden abgebaut. Neue, seltene Tier- und Pflanzenarten haben sich auf diesem Stück Erde angesiedelt. Der ehemalige Todesstreifen ist ein grünes Band geworden, was sich durch Deutschland schlängelt. Ein Zeichen dafür, dass Veränderungen möglich sind, die so lange unmöglich schienen. Ein Zeichen dafür, dass sich das Leben durchsetzt. Ein sehr besonderer Hoffnungsort. Und ein zweites grünes Band liegt in Afrika, in der Sahelzone. Die Region extrem Nord, ganz im Norden Kameruns, leidet seit langem unter der Ausbreitung der Sahara. Gegen den Verlust von Boden, Artenvielfalt und landwirtschaftlicher Nutzfläche sind enorme, lebenssichernde Anstrengungen notwendig. Seit über 40 Jahren setzt sich das Projekt Sahel Vert, setzt dieses Projekt der Wüste eine natürliche Lösung entgegen. In Dagae in Nordkamerun ist eine für die Region einmalige Allee aus Bäumen entstanden. Nun wird das Projekt auf andere Dörfer ausgeweitet und in den nächsten Monaten sollen mehr als 20.000 Bäume und Wildhecken gepflanzt werden. Der Bezirk Mayo-Luti in Kamerun verbindet den Tschad im Osten mit Nigeria im Westen und grenzt zugleich an die äußerste Nordregion Kameruns. In dieser Region wird das schon lange bestehende Projekt ausgedehnt. Ziel sind die Bewahrung der Artenvielfalt und des Ökosystems. Die Pflanzen reduzieren den CO2-Gehalt in der Luft, regulieren den Wasser- und Wärmehaushalt des Ökosystems und spenden wertvollen Schatten. Mit der Ausdehnung des Pflanzungsprojekts von Dagae ins südwestlich gelegene Mayo-Luti will der Kameruner Baptistenbund die von Landwirtschaft lebende, multikulturelle und multireligiöse Bevölkerung Nordkameruns im Kampf gegen die Erosion des Bodens nachhaltig unterstützen. So wird Mangelernährung, Verarmung und Krankheiten aufgrund von schlechter Wasserqualität nachhaltig bekämpft. Darüber hinaus werden die beteiligten Menschen darin geschult, natürliche Düngemittel einzusetzen und Artenvielfalt zu bewahren und wiederherzustellen. Und so weiter. Ja, seit Januar 2021 ist das Projekt neu gestartet unter der Leitung von Jonathan Woolcom, der sich seit Jahren in diesem Bereich qualifiziert hat. Und da werden zunächst Menschen in Leitungsverantwortung geschult und die Pflanzaktionen werden gestartet und begleitet. Hunderte Setzlinge sind bereits gepflanzt, Baumproduktion hat begonnen und Schulungen werden in mehreren Dörfern durchgeführt. Sahel Vert ist ein Biotop der Hoffnung. Und das ist eins der Beispiele aus der Broschüre. Ich denke, Bernd, du wirst nachher noch darauf hinweisen. Oder diejenigen, die den Einladungsmail zu diesem Gottesdienst bekommen haben, da war der Link zu dieser Broschüre, zu diesem Gottesdienst. Und da war als ein Beispiel eben dieses Biotop der Hoffnung auch aufgeführt, weil es von EBM international finanziell unterstützt wird. Biotope der Hoffnung. Lassen wir uns von diesen Beispielen berühren und bewegen. Lassen wir uns nicht so leicht abschütteln. Handeln wir. Öffnen wir uns und die Welt für weitere, größere Perspektiven. Schaffen wir Räume für nicht weniger als Gottes Liebe, die sich in ihnen verwirklichen kann. Denn es geht um Menschen. Wenn wir in Pflanzen investieren, denken wir, naja, was sollen die Pflanzen? Es geht ja um Menschen, die Lebensräume brauchen. Menschen, denen Gottes Liebe gilt. Schrecken wir nicht zurück vor den politischen Realitäten. Zeigen wir uns als Personen, die Hoffnung haben. Handeln wir als Christinnen, als Menschen, die an Gott glauben, an Jesus Christus glauben. Die Schöpferkraft Gottes ist da. Er hat diese Erde und seine Kinder nicht aufgegeben. Möge er unseren Blick weiten und durch uns Biotope der Hoffnung pflegen. Amen.